Serenata Notturna, Wolfgang Amadeus Mozart. Der dritte Satz aus dieser D-Dur-Serenade, gerade gehört vom Kammerorchester der Hochschule für Musik und Theater Hamburg unter der Leitung von Nelly Sörigi Wunderlich. Und nun ist es 8.30 Uhr.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Tauchen wir wieder ein in den Roman Halbinsel von Christine Bilkau aus Hamburg. Isabel Redfern liest heute die vierte Folge. Annette haben Sie ja vielleicht schon kennengelernt, Bibliothekarin. Sie war gerade 30 geworden, als ihr Mann Johann beim Joggen ganz plötzlich und unerwartet an Herzversagen gestorben ist. Insofern hat sie ihre Tochter Lynn allein großgezogen. Lynn kam ja nun kürzlich gerade unerwartet nach Hause, nachdem sie aus dem Krankenhaus von ihrer Mutter abgeholt worden ist, sollte sich von einem Zusammenbruch und von einer Kopfverletzung erholen. Das Mutter-Tochter-Verhältnis durchaus angespannt. Aber Lynn ist wieder abgereist nach Berlin. Annette allein zu Hause, die Mutter. Und nebenan im Haus sind zwei Frauen und ein Mann eingezogen. Ungefähr in Lynns Alter. Freundlich, unkompliziert, passen auf den Hund auf und haben Annette zum Grillen eingeladen. Und im Kontakt mit den neuen Nachbarn erlebt Annette nun auch ihre Jugend nochmal mit den schönen Erinnerungen an ihre kurze Zeit mit Johann und Lynn als kleiner, vollständiger Familie.
Am nächsten Abend setzte ich mich ins Dachgeschoss an den Computer. In meiner Mailbox warteten neue Stellenanzeigen, diesmal aus dem britischen Portal, wo ich ebenfalls angemeldet war. Cornwall Public Library. Librarian full-time. Responsibilities: to provide an effective and efficient library, information and resource service. Bisher habe ich niemandem davon erzählt, dass ich dauernd Stellenanzeigen lese. Nicht nur aus Deutschland, auch aus England, Wales und Schottland. Und ein Jobportal aus den USA habe ich abonniert. Dort habe ich das Suchprofil auf Stellengesuche von Universitäten spezialisiert, die für ihre German Departments jemanden suchen. Ich stelle mir vor, in einer kleinen Universitätsstadt zu leben, weit weg von hier, in einem weißen Holzhaus mit Veranda und einem großen Vorgarten in einer ruhigen Nachbarschaft. Diese Anzeigen sind für mich ein kleines Vergnügen, vielleicht sogar eine Notwendigkeit. Als würde ich Post von jemandem bekommen, mit lauter überraschenden Vorschlägen. Aus irgendeinem Grund gibt es mir Auftrieb, mir diese Möglichkeiten vorzustellen und dabei offen zu lassen, was mit ihnen geschehen soll. Aber ich glaube, ich bin nicht allein damit, an diesen Suchspielen etwas zu finden. Eine Freundin von mir lässt sich Immobilienanzeigen von Landhäusern in der Provence und den Pyrenäen schicken. Ich habe es zufällig mitbekommen, als ich abends bei ihr war. Ihr Laptop stand auf dem Küchentisch. Fotos von einem alten Sandsteinhaus mit großem Garten, in dem Lavendel blühte, waren zu sehen. Und ich sagte: "Oh, das sieht schön aus. Fährst du dorthin in den Urlaub?" Erst auf den zweiten Blick sah ich, dass es sich um ein Kaufangebot handelte, und meine Freundin lachte verlegen. Das sei nur so, zum Gucken. Ich verstand, was sie meinte. Lynn ließ meine Nachrichten über Stunden, manchmal länger als einen Tag, ungelesen. Ihre Antworten fielen knapp aus. Ich nahm an, dass sie viel zu tun hatte und es ihr besser ging. Wenn ich wenig von ihr hörte, war das meistens ein gutes Zeichen. Sorgen musste ich mir eher dann machen, wenn sie sich häufig meldete und meine Nähe suchte. In den ersten Wochen der Pandemie, Lynn studierte zu der Zeit in Lund, schrieb sie mir mehrmals täglich. Jeden zweiten oder dritten Abend verabredeten wir uns zu einem Zoom-Date. Auf den Bildschirmen unserer Laptops sahen wir uns gegenseitig dabei zu, wie wir Gemüse schnitten und in Pfannen rührten. Wir unterhielten uns beim Essen, als würden wir an einem gemeinsamen Tisch sitzen. Ich hielt es schwer aus, zu sehen, wie allein sie war, und versuchte sie zu überreden, hierher zu kommen. Doch sie wollte in Lund, in der Nähe der Uni und der anderen Studenten bleiben. »Bei dir ist noch viel, viel weniger los als hier«, sagte sie, und ich musste ihr recht geben. Ein Professor hatte in kurzer Zeit ein Online-Seminar auf die Beine gestellt, die Pandemie als Klimachance. Es ging um Mobilität und Arbeitsabläufe, um Unterbrechungen, Stillstand und die Möglichkeiten für Veränderung, für neue Gewohnheiten und Normen. Auch der darauffolgende Winter wurde noch einmal schwer. Ich machte mir Sorgen, dass sie sich einsam fühlen könnte. Während dieser Wochen fürchtete ich mich vor ihrer Einsamkeit mehr als vor meiner eigenen. Hätte mir jemand ein Geschäft angeboten, du wirst dich verlassen fühlen, aber im Gegenzug wird deine Tochter gestärkt und ausgeglichen durch diese Zeit kommen, hätte ich gesagt, gern, sofort, abgemacht. Dann, im Frühling, verliebte sich Lynn und unsere Zoom-Dinner waren vorbei. Den Mann, mit dem sie zusammen war, habe ich nur auf Fotos und in Videoclips gesehen. Er kam aus Schweden, hieß Birger, hatte die Uni abgeschlossen und war als Jurist in einer Familienberatung angestellt. Alles, was Lynn von ihm erzählte, klang umwerfend. Ich wartete darauf, ihn kennenzulernen. Insgeheim stellte ich mir Familienfeiern in Schweden vor, im Garten eines Sommerhauses in den Schären, ein langer, gedeckter Tisch, eine Cremetorte überhäuft mit Beeren. Ich würde einen Schwedischkurs für Anfänger belegen, mich um meine Enkelkinder kümmern. Ich würde hier in diesem Haus wohnen bleiben. Lynn würde mich besuchen. Sie könnte ihre Kinder im Sommer bei mir lassen, um mit Birger durch Europa zu reisen. Es ist erstaunlich, was man sich innerhalb kurzer Zeit alles vorstellen kann. Eine Minute genügt. Bevor Lynn ihren Master geschafft hatte und ich sie in Lund besuchen wollte, war die Beziehung beendet. Obwohl ich Birger nicht ein einziges Mal begegnet war, schien ich trauriger zu sein als Lynn. Als ich fragte, aber warum? Sagte sie nur, das war doch nur eine kurze Geschichte. Es passte halt nicht. Anders als sonst, wenn ich von der Arbeit nach Hause kam, lief mir der Hund nicht entgegen. Er lag im Wohnzimmer, hechelte leise, sah mich aufmerksam an, doch sprang nicht auf. Da entdeckte ich Lynn auf dem Sofa, auf dem Rücken ausgestreckt, als hätte sie sich fallen lassen und wäre augenblicklich eingeschlafen. Sie trug hellgraue Sweathosen und ein Trägertop. Ihre Wangen waren rot, ihre Stirn verschwitzt. Ihr Telefon lag neben dem Sofa auf dem Tisch. Ich widerstand dem Impuls, sie zu wecken. Ich hätte sie nur aus dem Schlaf geholt, um sofort von ihr zu erfahren, was los war. Eine Weile blieb ich still neben ihr stehen und achtete darauf, ob sich ihr Brustkorb hob und senkte. Diese Alarmbereitschaft. Wenn Lynn als Säugling eine Nacht unerwartet länger am Stück geschlafen hatte, war ich aufgeschreckt und hatte nachgeschaut, ob sie noch atmete. Mit der Zeit sprangen mich diese Geschichten von überall her an. Kleinkinder, die in Planschbecken ertranken oder aus Fenstern fielen. Kinder, die beim Einkaufen verschwanden oder die nachts schlafwandelnd aus dem Haus wankten, zu den nahen Bahnschienen oder zum nächsten Weiher. Lynn war 5 oder 6 Jahre alt gewesen, da hörte ich im Morgengrauen ein Wimmern von unten. Sie war aufgestanden, hatte die Haustür geöffnet und saß in ihrem Frotti-Schlafanzug in der Einfahrt, schlafend, aber mit aufgerissenen Augen. Was wäre gewesen, wenn sie sich nicht hingesetzt hätte, sondern weitergegangen wäre? Bis zur Hauptstraße, wo um 5 Uhr früh die ersten Tankwagen und Traktoren fuhren. Von da an schloss ich die Haustür vor dem Schlafengehen ab, legte den Schlüssel in die Schublade der Kommode. Katastrophen, weil man nicht jede Möglichkeit durchdacht, weil man einige Sekunden nicht hingesehen hatte. Später wurde es nicht weniger, nur anders. Man war nicht mehr in der Nähe, man konnte nichts mehr tun, nicht rechtzeitig warnen. Das Mädchen, das mit anderen im Auto auf dem Heimweg von einer Party war. Ein weißes Kreuz am Straßenrand. Der Junge, der nach einer Party betrunken in den See gesprungen und nicht wieder aufgetaucht war. Die Studentin, die nach einem Tinder-Date als vermisst gemeldet wurde. Die Tatsache, dass etwas passieren konnte, stand im Raum. Und doch wirkte es überspannt, zu oft daran zu denken. Im Vergleich zu anderen Orten auf der Welt lebten wir in einer friedlichen Blase. Du machst dir zu viele Gedanken. Hättest du doch besser aufgepasst. Später am Abend, nachdem Lynn aufgewacht war, deckte ich für uns auf der Veranda. Im Kühlschrank waren ein angebrochenes Glas Pesto und ein Stück Parmesan. Es würde für uns beide reichen. Lynn stocherte in der Pasta herum und aß wenig. Sie wirkte zerstreut und bedrückt. »Was ist passiert?«, fragte ich. »Ich konnte es in der Wohnung nicht mehr aushalten. Ich habe ein paar Sachen eingepackt und bin in eine Straßenbahn gestiegen, zum Hauptbahnhof.« »Warst du nicht bei der Arbeit?« »Homeoffice. Ich habe mich krank gemeldet. Aber auch gearbeitet. Beides.« »Beides.« Ich verkniff mir einen Kommentar dazu, wie unsinnig und wenig vernünftig das klang, wenn man sich krank fühlte. »War dir wieder schwindelig?« »Nicht schwindelig. Eher...« Sie schien angestrengt, schaute unruhig umher. »Es ist irgendwie alles zu viel. Wenn mein Telefon brummt, bekomme ich Panik. Ich will nichts hören und sehen, mit niemandem reden.« »Seit wann geht es dir so?« »Schon etwas länger. Aber während der Woche hier war es besser.« Sie zuckte mit den Schultern. »Ein wenig, ja. Hast du noch andere Beschwerden?« »Zwischendurch bin ich zittrig und bekomme schwer Luft. Da ist so ein Druckgefühl.« »Wo? Was für ein Druck? Kann ich schwer zeigen.« Nach einer Weile sagte sie wieder, »Mir ist einfach alles zu viel.« »Alles«, dachte ich. »Hast du das Gefühl nur bei der Arbeit oder auch sonst?« Sie legte die Hände in den Schoß und sah an mir vorbei in den Garten. »Bei der Arbeit. Und auch sonst. Das lässt sich doch gar nicht genau trennen«, sagte sie. Ich wartete, aber sie redete nicht weiter. »Und was meinst du mit zu viel? Zu viel Stress? Hat dich im Job jemand schlecht behandelt? Machst du dir Sorgen um etwas?« Ich kannte sie so nicht. Sie hatte nach dem Schulabschluss nicht schnell genug losziehen können. Nie hatte sie mich um Hilfe gebeten, nie unentschlossen oder verzagt gewirkt. Sie schien zu wissen, wohin sie wollte. Sie war förmlich hinausgeprescht in die Welt. Nun schien jede kleine Frage, die ich ihr stellte, anstrengend für sie zu sein. Es war, als würde ich vor einem verschlossenen Haus stehen, an Türen und Fenstern klopfen, doch nirgendwo ließ sich etwas öffnen. Lynn lag auf der Veranda. Sie schien nichts zu tun, außer träge vor sich hinzustarren. Nach Mitternacht. Die Windlichter auf dem Tisch waren erloschen. »Komm, wir gehen schlafen.« »Ich bleib noch etwas. Gute Nacht«, sagte sie. Ich zögerte. Es fiel mir schwer, sie hier allein zu lassen. »Willst du nicht mitkommen?« »Gleich. Geh ruhig schon.« Widerwillig legte ich mich ins Bett und schaltete das Licht aus. Obwohl ich müde war, konnte ich nicht einschlafen. Ich horchte auf jedes Geräusch unten auf der Veranda. Was ging Lynn durch den Kopf? Was fehlte ihr? Ich griff zum Handy und schaute mir ihren Instagram-Account an. Sie postete nur für einen kleinen privaten Kreis, zuletzt vor einigen Wochen eine Bilderstrecke. Der Besuch einer Kunstausstellung, der Spaziergang durch ein Viertel, Kirschbäume in voller Blüte, danach Lemon-Tart in einem Café, ein Sonntag im April. Ich hatte mich über die Bilder gefreut. Lynn schien sich in Berlin wohlzufühlen. Nun blickte ich anders auf die Fotos. War sie allein unterwegs gewesen? Hatte sie sich einsam gefühlt? Ich scrollte weiter zurück zu den Bildern aus Lund, auf denen sie mit Freundinnen aus der Uni zu sehen war, weiter zu den Fotos aus Rumänien. Lynn in einer Gruppe Gleichaltriger, alle in Arbeitskleidung auf einer Waldlichtung. Junge Bäume wurden gepflanzt. Ich scrollte noch weiter zurück, zu den Bildern aus Lappland. Eine WG in einer Holzhütte, zwei elektrische Herdplatten auf einem Campingtisch, Schlafsäcke in schmalen Betten. Lynn mit den anderen im Wald. Alle zusammen beim Schwimmen im See. Fotos von Blättern, Käfern, Moosarten, von hellen Nächten. Ich ärgerte mich darüber, dass ich nicht zur Ruhe kam, solange Lynn unten saß und nicht schlafen wollte. Diese Abhängigkeit erstaunte mich. Sie erinnerte mich an die ersten Wochen und Monate nach der Geburt. Wie ausgeliefert wir einander gewesen waren. Sie mir, aber auch ich ihren Bedürfnissen, ihrem Hunger, ihrer Verdauung, ihrer Müdigkeit und Wachheit. Ging es ihr gut, erging es mir gut. Litt sie unter etwas, musste ich mitleiden. Irgendwann fielen mir die Augen zu. Doch ich wachte sofort auf, als die Terrassentür mit einem dumpfen Geräusch geschlossen wurde. Schritte auf der Treppe, Wasserrauschen im Bad. Ich schaute auf die Uhr. Es war kurz nach 3:30. Ich fragte Lynn am Samstag, als sie in der Küche stand, ob wir später mit dem Fahrrad zum Sielhafen fahren und etwas essen gehen wollten. Zu müde, sagte sie. Am Abend, der Himmel leuchtete in diesem frühsommerlichen Blau, fragte ich, ob sie mit mir und Bo eine Runde um die Felder gehen würde. Sie hatte keine Lust. Ich fragte sie am Montag, einem der wärmsten Tage seit langem, ob sie mich von der Arbeit abholen und schwimmen gehen wolle. Dabei ahnte ich schon, dass sie Nein sagen würde. Nach dem Abendessen fragte ich, ob wir nicht doch einen Termin bei der Ärztin abmachen sollten, ob sie eine Krankschreibung brauche. Als wir auf dem Sofa saßen, sie die Beine auf meinen Schoß legte, fragte ich vorsichtig, ob in Berlin irgendetwas vorgefallen war, das sie belastete. Mit der Gewissheit, dass es ins Leere laufen würde, fragte ich sie zwischendurch, alles okay? Als hätte diese Floskel jemals einen Menschen zum Reden gebracht. Es war wie in den Pubertätsjahren. Fragen, dafür gab es eine Art Konto. Auf diesem Konto waren so und so viele Fragen gut geschrieben, die ich stellen konnte, bis die Antworten ganz versiegten. Wie war es in der Schule? Hast du Hunger? Gehst du heute gar nicht raus? Gehst du so spät noch raus? Wie hieß denn der Junge, der dich abgeholt hat? Was ist mit dem Jungen, der dich neulich abgeholt hat? Kommt er gar nicht mehr? Wie geht's deinen Freundinnen? Hattet ihr Streit? Bist du traurig? Gestresst? Fehlt dir was? Gut. Nein, weiß nicht. Ja, egal. Nö, vielleicht. Frühmorgens wachte ich aus einem Traum auf. Lynn und ich sind in der Stadt unterwegs. Nachts. Es ist dunkel. Lynn hat einen Rucksack dabei, dazu eine Isomatte und einen Schlafsack. Wir wollen nach Hause fahren, das denke ich zumindest, und gehen zum Auto. Da eröffnet sie mir, dass sie nicht mitkommen würde. Sie wolle ab jetzt für eine Weile draußen leben. Für den Anfang werde sie im Schlosspark schlafen. Wir stehen an der Straße vor den hohen, nachtschwarzen Hecken des Parks. Wie bitte? Am liebsten würde ich sie unterbrechen und fragen, was das für eine Idee sei. Doch ich ermahne mich, lass sie, sie ist erwachsen. Sie trifft ihre Entscheidung, du kannst ihr nicht verbieten, nachts allein in einem stockdunklen Park zu schlafen. Ich werde also gleich ins Auto steigen und nach Hause fahren. Und sie wird sich ihren Platz unter den Bäumen suchen, die Isomatte ausbreiten, sich hinlegen. Lynn, tief versunken im Schlaf, für jeden, der dort vorbeikommt, sichtbar, berührbar und angreifbar. Eine grauenhafte Vorstellung. Wut steigt in mir auf. Hör zu, du kannst nicht allein in einem Park schlafen. Bitte, Schluss mit dem Unsinn, möchte ich ihr nun doch sagen. Dahinter der klare Gedanke, ihr Wunsch hat eine Berechtigung, einen Ursprung. Dem kannst du dich nicht in den Weg stellen. Ich muss was mit dir besprechen, sagte sie an einem der nächsten Abende nach dem Essen. Ich gehe nicht zurück nach Berlin. Sie atmete laut aus, als hätte sie bis eben die Luft angehalten. Ich habe den Job gekündigt, knapp vor dem Ende der Probezeit.
Wirklich gekündigt?
Stellte ich die überflüssige Frage. Sie nickte. Sie würde erst einmal hier bleiben, 2 oder 3 Wochen, vielleicht länger, wenn das in Ordnung wäre.
Natürlich, antwortete ich.
Sie rieb sich über die Stirn, als hätte sie Kopfweh. Ihre Wangen glühten. Außer meinem letzten Gehalt habe ich noch eine kleine Rücklage. Ich muss aber sparsam sein. Mit glasigen Augen sah sie mich an. Meine Wohnung habe ich auch gekündigt. Ich brauche schnell einen Nachmieter, damit ich nicht noch Monate zahlen muss. Etwas fahrig löste sie ihren Zopf auf und band ihn wieder neu. Meine Möbel werde ich bei eBay verkaufen. Bei dem neuen Sofa, dem Tisch mit den Stühlen in der Küche und der teuren Vintage-Lampe wird sich das lohnen. Auch das Bett wird etwas einbringen. Eine Nachbarin, die einen Schlüssel zu ihrer Wohnung besaß, würde die Möbel und die Lampe für sie fotografieren und ihr die Fotos schicken. Ich hörte erstaunt zu. Sie war tatsächlich dabei, ihren neu gegründeten Haushalt komplett wieder aufzulösen. An einem der nächsten Wochenenden werde ich nach Berlin fahren, um meine Sachen zu packen und mitzunehmen. Ist doch okay, wenn ich einige Kartons hier für eine Weile unterstelle? Bücher, Kleidung, andere Sachen. Oder?
Natürlich, sagte ich.
Sie solle sich keine Gedanken um den Umzug machen. Wir würden das hinkriegen.
Aber bist du wirklich sicher, alles in Berlin so schnell aufzugeben? Die Wohnung mit der guten Miete. Ist das vernünftig?
Sie sah mich ausdruckslos an, als würde die Formulierung vernünftig für sie kein bisschen Sinn ergeben.
Ich bin mir mit gar nichts sicher, sagte sie. Ich brauche bloß wirklich eine Pause.
Ich rückte näher zu ihr, nahm sie in den Arm, sie hielt still. Sie hatte sich seit der Schulzeit nicht die kleinste Auszeit erlaubt. Wahrscheinlich hatte sie sich einfach übernommen.
Vielleicht kannst du mit den Leuten bei der Arbeit nochmal reden. Du könntest ihnen sagen, dass du etwas Erholung brauchst. 2, 3 Monate unbezahlten Urlaub. Oder wir lassen dich etwas länger krankschreiben.
Aber ich bin da doch längst weg. Sie klang ungeduldig.
Sicher.
Ich schüttelte den Kopf. Ich hatte offenbar schon verdrängt, dass sie Tatsachen geschaffen hatte. Es ginge nicht um gemeinsame Überlegungen. Sie wollte nicht meinen Rat. Außerdem, wer würde direkt nach der Probezeit um unbezahlten Urlaub bitten? Das wäre doch ein schlechter Scherz, sagte sie. Ich hätte das Bild einer arbeitsscheuen Prinzessin abgegeben. Cheers.
Hat sich jemand unangenehm verhalten? Oder hast du dich ausgebeutet gefühlt? Die Bezahlung war in Ordnung, oder?
Nein, alle waren freundlich. Und ja, es ist ein Job, mit dem man gut verdienen kann. Aber das, was dort dargestellt und versprochen wird, deckt sich nicht mit dem, was wir wirklich tun. Ich brauchte ein paar Wochen, um das zu durchschauen. Sie schloss kurz die Augen. Es ist kompliziert. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Mir schwirrt der Kopf.
Du musst mir das jetzt nicht erklären.
Das sagte ich, weil man das in solchen Situationen so sagt. Natürlich hätte ich am liebsten sofort erfahren, was sie an ihrer Arbeit dermaßen enttäuscht hatte, dass sie nun hier saß und gar nichts mehr wollte. Doch da war noch etwas anderes. Etwas, das mich an mir selbst befremdete. Ihre Müdigkeit rief Abwehr und Unverständnis in mir hervor. Warum ließ sie sich so hängen? Warum ging sie nicht früher schlafen? Warum suchte sie sich nicht in Ruhe eine andere Arbeit in Berlin, die ihr mehr entsprach? Das war doch alles machbar. Es gab so viele Möglichkeiten. Sie hatte meine Unterstützung. Warum schien sie gar nicht erst den Willen aufzubringen, irgendetwas zu tun, um die eigene Situation zu verbessern? Auch das, dachte ich. Ich fühlte mich seltsam abgekoppelt von unserem Gespräch. Als wäre ich eine Zuschauerin, die sich selbst beobachtete und bewertete. Was für eine Mutter bist du jetzt?
Eine, die mitfühlend und fürsorglich die passenden Worte findet? Eine, die sich zu viel Sorgen macht und ihrem Kind damit auf die Nerven fällt? Eine, die skeptisch reagiert, die sich fragt, ob ihr Kind überempfindlich ist oder falsche Vorstellungen vom Arbeitsalltag hat? Eine, die Ruhe bewahrt und still abwartet? Eine, die vor lauter Nachdenken, was sie tun oder sagen sollte, das Gefühl für die Situation verloren hat? Sei authentisch. Authentisch. Ein Wort, das ich immer häufiger hörte, doch mit dem ich nicht viel anfangen konnte. Wahr, echt, glaubwürdig. Ich bezweifelte, dass man sich vornehmen konnte, authentisch zu sein. Stand es nicht im Widerspruch zueinander, der Vorsatz und das Sein? Während der ersten Zeit ohne Johann half mir die Familie, die damals im Nebenhaus wohnte. Ein Paar mit einer 16-jährigen Tochter und einem älteren Sohn, der schon ausgezogen war. Ingrid und Lars. Sie waren Anfang 60. Ingrid hatte ihre Tochter Nina spät bekommen. Sie sagte, sie hätte die Schwangerschaft anfangs für den Beginn der Menopause gehalten. Ein, zwei Wochen nach Johanns Beerdigung kam Nina vorbei und fragte, ob sie sich um Lynn kümmern solle. Lynn, 5 Jahre alt, war verzaubert von Nina und der Tatsache, dass sich ein Mädchen im Teenageralter für sie interessierte. Manchmal saßen die beiden hinten im Garten, wo wir einen Sandhügel zum Spielen angehäuft hatten. Nina war es, die Lynn das Fahrradfahren beibrachte. Ihre Mutter Ingrid bot mir an, Lynn ab und zu vom Kindergarten abzuholen, damit ich nach der Arbeit Einkäufe oder andere Dinge erledigen konnte. Die Adventszeit begann. Lynn hatte Geburtstag. Wir feierten eine Party mit vielen Kindern, Kuchen, Ballons, viel von allem, bunt und laut. Denn ich fürchtete mich davor, wie Lynn und ich uns an diesem Tag ohne Johann fühlen würden. Danach musste ich mich bei der Arbeit krank melden, so verausgabt hatte ich mich. Die Weihnachtstage rückten näher. Schon die Vorstellung, Lynn und ich zu Hause, zu zweit, ein kleiner Tannenbaum, Geschenke, die Abwesenheit von Johann löste in mir Beklemmungen aus. Zu seinen Eltern wollte ich nicht, auch nicht zu meiner Mutter. Ich überlegte, die Feiertage mit Lynn in einem Hotel mit Schwimmbad und Kinderbetreuung zu verbringen, wo alles so offensichtlich anders als gewohnt sein würde, dass es für uns zu einer einzigen großen Ablenkung werden könnte. Doch die Zimmerpreise waren an den Feiertagen überaus hoch. Außerdem ahnte ich, dass es in Wirklichkeit kein guter Einfall war. Stattdessen lud uns Ingrid ein, Heiligabend mit ihnen zu verbringen. Es wäre eine zusammengewürfelte Gruppe, etwas Familie, eine Freundin von Ingrid, Freunde von Lars, eine Frau aus unserem Ort, die früher an der Grundschule als Lehrerin gearbeitet hatte. Ich nahm die Einladung an. Lynn wurde von den Erwachsenen umsorgt und verwöhnt. Von da an verbrachten wir jedes Jahr Heiligabend, den Ostersonntag und einige Geburtstage zusammen. Ich half bei den Vorbereitungen, Einkaufen, Kochen und Schmücken. Eine kleine Runde wäre mir zu anstrengend. Da liegt so viel Anspannung in der Luft, hatte Ingrid gesagt. Wenn viele Leute da sind, hängt die Stimmung nicht vom Befinden einer einzelnen Person ab. Das ist für alle leichter. Genauso empfand ich es auch. Mit Ende 70 zog Ingrid, mittlerweile allein, in die Nähe ihres Sohnes nach Hamburg. Sie wollte nicht mehr mit dem Auto fahren, wünschte sich eine Uniklinik, Cafés und Geschäfte in der Nähe. Mich traf ein unerwarteter Trennungsschmerz, als ihre Möbel und Kartons in den Umzugswagen geladen wurden. Mehr als ein Jahr stand das Haus leer, bis es renoviert und als Ferienunterkunft angeboten wurde. Doch es kamen nicht genug Gäste. Die Konkurrenz in Strandnähe ist groß. Ich bin froh darüber, dass nun wieder Licht hinter den Fenstern brennt.
Montag geht's weiter mit Halbinsel von Christine Bilkau, gelesen von Isabel Redfern. Diese Folge ab jetzt 7 Tage zum Nachhören in unserer NDR Kultur App oder auf unserer Homepage.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Der Bundestag ist zusammengekommen, um zu entscheiden, dass Menschen mit eingeschränktem Schutzstatus vorerst keine engen Angehörigen mehr nach Deutschland holen dürfen. Das Vorhaben ist umstritten. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Britta Geldschläger.
Aktuell gibt es noch ein Kontingent, das pro Jahr 12.000 nahen Angehörigen von in Deutschland lebenden Flüchtlingen ohne vollen Asylstatus die Einreise ermöglicht. Die Bundesregierung will das für 2 Jahre stoppen, um den Zuzug nach Deutschland zu verringern. Nur in Härtefällen soll dann noch Ehegatten oder Kindern oder auch Eltern minderjähriger Kinder der Nachzug ermöglicht werden. Betroffen wären davon vor allem Syrer, die oftmals nur einen eingeschränkten Schutzstatus erhalten haben. Grüne und Linke sowie Sozialverbände, Kirchen und Menschenrechtsorganisationen fordern, den Familiennachzug beizubehalten und verweisen unter anderem auf den besonderen Schutz der Familie sowie eine bessere Integration. Befürworter des Stopps argumentieren mit ausgeschöpften Aufnahmekapazitäten in vielen Kommunen.